Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans des europäischen Spitzenreiters. Unsere Adler kehren mit dem Vorrundensieg in der Champions Hockey League aus Košice zurück. Und noch bevor sie in den Flieger gestiegen sind, hat Antti sich mit Ulle zusammengesetzt vom Hotel aus und eine neue Podcast-Folge gestern aufgenommen, damit wir ganz aktuell sind. Es geht unter anderem um eben jenen Sieg und den weiteren Weg jetzt in der Champions Hockey League auf dem europäischen Eis, aber natürlich auch um unsere nächsten Spiele in der DEL und wir gucken uns das Formbarometer unserer Adler etwas genauer an, wie wir momentan so dastehen und wie es jetzt in den nächsten Spielen weitergeht. Das und weitere interessante Fakten aus der Welt des Eishockeys und den deutschen Ligen. Jetzt mit Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Heute wird's richtig spannend, heute wird's unglaublich interessant. Wir sprechen über die aktuelle Form. Wir haben ein Formbarometer, Antti. Wir sprechen über Special Teams. Wir sprechen über Franchise-Rekorde. Wir sprechen über Wechsel auf der Co-Trainer-Position. Und wenn ich dann mal so in Mannheim unterwegs bin, dann kommt es auch schon mal vor, dass der ein oder andere jüngere Bursche, kleine Kinder kommen und sagen, also kleine Kinder ist immer übertrieben, das sind natürlich alles schon großgewachsene, junge, reife Kerle, aber die sagen, hey, ich bin ein ganz, ganz treuer Fan, ich bin ein ganz treuer Zuhörer. Antti, wir machen uns immer Gedanken und sagen, worüber sprechen wir heute immer? Und dann, spaßeshalber, sagt immer irgendeiner ja über Nagelsmann. Und dann bereiten wir den ganzen Podcast auf und gehen die Themen durch. Und wenn dann solche Schulterklopfer im Vorbeilaufen kommen, Antti, das ist schon ganz, ganz toll. Passiert dir das ab und zu auch mal?
Immer wieder mal. Ich kriege dann auch mal Zuschriften auch von Menschen, die wo ich überrascht bin, die dann plötzlich sagen, ja, ich höre da gerne zu und ihr macht es toll. Also besonders der Ullmann macht es toll.
Du kriegst also Fanpost, regelrecht Fanpost, oder was?
Ja, nicht direkt in den Briefkasten, sondern eher dann schon über soziale Medien bekomme ich dann da Nachrichten.
Sehr schön. Und genau so fangen wir auch an. Ich sage immer, bevor wir dann auf Record drücken, sage ich, Antti, worüber sprechen wir heute? Aber es ist doch heute absolut klar. Champions Hockey League, ich bin in Mannheim, du bist noch in Košice, Gruppensieger in der CHL. Antti, du Statistikfuchs, wann ist es zum letzten Mal passiert, dass die Adler Mannheim, gut, dieses Gruppenformat gab es ja so im neuen Modus noch gar nicht, aber Gruppensieger, zwei Shorthänder gestern. Du hast aber auch ein bisschen gesagt, Mensch, Ulle, ich krieg die Augen heute gar nicht so wirklich auf. Wir haben ganz schöne Reisestrapazen und gestern Abend musste ich noch eine dicke Schweinshaxe essen.
So sieht's aus. Also es ist ganz interessant hier. Also du bist drei Tage unterwegs für ein Spiel. Das ist natürlich schon heftig, das muss man schon sagen. Und wie gesagt, gestern war das Spiel, dann nach dem Spiel. Hier im Hotel, in dem wir sind, war eine Familienfeier, da konnte man nicht essen. Also da war das Restaurant zu, da sind wir dann in so ein Steakhouse gegangen. Richtig schön dort und da gab es dann so eine Art Schlachtplatte, sage ich mal. Und ich bin jetzt nicht der große Haxenesser. Und da habe ich dann halt auch so ein bisschen Haxe und sowas gegessen, Ribs. Und dann, ist schon schwer im Magen gelegen und da konnte ich schlecht schlafen die ganze Nacht. Also am Bier hat es nicht gelegen, wirklich nicht. Also da habe ich, das slowakische Bier ist gut, da habe ich drei Stück getrunken. Also daran lag es nicht, dass ich nicht schlafen konnte und dass meine Stimme noch belegt ist ein bisschen.
Wir sind ja Teamplayer, wir sind Mannschaftssportler, deswegen sage ich, komm Andi, ich ziehe dich heute durch, spring hinten rauf auf meinen Rücken und dann lass uns mal kurz im Warm-up, kannst du noch ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen rumgucken, frische Luft schnappen. Gucken wir mal rein. Leon Dreiseitel bei den Edmonton Oilers. Da wissen wir, dass der Junge jedes Jahr abartig performt. Jetzt hat er einen Franchise-Rekord aufgestellt mit den meisten Powerplay-Toren. Der Junge ist ja Wahnsinn, was der im Powerplay knipst. Ich liebe ja diese Highlight-Videos, wenn der fast von der Torlinie abzieht. Der steht ja da fast, als Autofahrer würde man sagen, im toten Winkel. Und dann spielen die den immer wieder an, der feuert und knallt die Dinger rein. Und jetzt hat er da einen Rekord aufgestellt. Antti, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht vorliegen. Weißt du genau, wie viele es aktuell sind? Oder müssen wir hier zwischendurch, während wir weiterreden, ein bisschen recherchieren?
Ich habe es gelesen. Aber das ist genau das, du liest es und dann ist die Zahl weg, aber er hat zumindest also Leute hinter sich gelassen, wie Jari Kurri, wie Wayne Gretzky, also Edmonton hat ja Riesenspieler gehabt, also das muss man schon nochmal dazu sagen, also was für eine Leistung das ist.
Das ist schon, ich habe es hier gerade, Leon Dreiseitel, genau. 127 Powerplay-Tore, die meisten Wahnsinn. In der Geschichte der Edmonton Oilers, 127, das ist schon ich würde fast sagen, eine Frechheit, oder? Also das ist schon phänomenal.
Ich habe ihn damals in der Schüler-Bundesliga schon spielen sehen bei den Jungadlern und ja, ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwann mal den Rekord der Edmonton Oilers bricht. Also das hatte ich nicht gedacht, aber solche Gedanken hast du ja nicht. Aber der hat sich damals schon abgehoben. Zusammen mit Dominik Cahoon im Übrigen hat er sich wirklich von allen anderen Spielern abgehoben, muss man sagen.
Dann gab es jetzt einen Wechsel, das habe ich gestern vernommen. Ich war ehrlich gesagt nicht so ganz verwundert. Anti, jetzt zuletzt auch die Formtiefs in NRW, speziell am Seilersee in Iserlohn und auch bei der DEG. Rumort es ja intern ein bisschen, das kriegt man ja auch nach außen mit. Die Leistung stimmt einfach aktuell nicht, der Tabellenplatz sowieso nicht. Und jetzt gab es für mich einen sehr, sehr entscheidenden Wechsel auf der Co-Trainer-Position in Düsseldorf. Und zwar ist Mike Pellegrims dort jetzt eingezogen ins Trainerbüro. Thomas Dolak bleibt Cheftrainer, zusammen mit Alexander Bata. Aber was mich dann persönlich schon bewegt, die Zeilen weiter drunter, Daniel Kreuzer. Wir bedanken uns bei Daniel Kreuzer für seine Leistung. Dann haben sie nochmal bei Social Media die ganzen Zahlen, Spiele, die er für die DEG gemacht hat, aufgeschrieben. Seine Tore, seine Vorlagen, seine Punkte. Und bedanken uns bei ihm auch mit den Worten. Ich scroll mal hier nochmal ganz kurz runter, was sie da geschrieben haben. Und zwar, dass Daniel immer einen Platz haben wird, er immer gern gesehen ist. Ein Daniel Kreuzer wird bei der DEG immer willkommen sein. Danke für alles, Daniel, Ausrufezeichen. Das ist was, sowas tut mir weh, wenn ich das lese. Ich kenne Daniel Kreuzer persönlich ganz gut und man weiß, wie verbunden er mit der DEG ist. Jetzt steht da natürlich kein Wort drüber drin, was er macht, aber es steht auch nicht drin, dass er der Organisation erhalten bleibt, vielleicht im Bereich Scouting,
Nachwuchs vielleicht,
Assistenz der Geschäftsführung oder der sportlichen Leitung oder sowas. Das heißt einfach, danke für alles, Daniel.
Ja, große Überraschung. Auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, dass man sich dann da vielleicht auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Luft erhofft, dass vielleicht so einer wie Daniel Kreuzer, der so viel auch im Verein geleistet hat, sportlich, dass man dann sagt, okay, der hat zu viel Raum eingenommen, wir brauchen vielleicht ein kleines bisschen mehr Raum, weil das dann so eine starke Persönlichkeit ist möglicherweise und vielleicht hat die Zusammenarbeit dann mit Dolak nicht mehr so gut geklappt. Da können ganz viele Gründe sein, ich kann nichts dazu sagen, ich weiß es nicht, kann nur spekulieren oder wir können nur spekulieren, aber ich gebe dir recht, das ist irgendwo was, was einen so nachdenklich stimmt oder traurig macht, irgendwie, dass dann so eine Ikone dann gehen muss. Ich sage nicht, dass es falsch ist, weil ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht bewerten. Aber was ich sagen kann, ist, dass es schade ist, dass es zu solchen Konstellationen kommt.
Ja, und dann posten die Fishtown Penguins ein Colt für alle Fälle. Das ist für die etwas älteren Zuhörer unter uns. Und zwar gab es da einen Stuntman namens Colt Sievers. Das war eine Fernsehserie. Andi, vielleicht kennst du das Jahr noch, wann dem seine Prime war, wann dem sein Licht aufgegangen ist. Aber da waren die Jüngeren
Mitte unter uns. Mitte der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre
ein Colt für alle Fälle. Mit vollem Namen heißt der Colt Adam Conrad. Einen Stürmer verpflichtet. Er kann sowohl als Center auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Ist ein Rechtsschütze. Da hat man nachgelegt. Anti, ist das für dich überraschend? Weil Bremerhaven ja eigentlich aktuell in der Tabelle sehr, sehr gut dasteht auch. Die sind aktuell Achter. Also ich denke, dass man da nicht unbedingt enttäuscht ist in Bremerhaven. Aber jetzt schon nachverpflichten?
Ja, vielleicht kam der auf den Markt. Man hatte ihn vielleicht schon mal beobachtet. Das kann sein. Du hast natürlich ein paar Verletzte. Mit Verlitsch hast du einen Verletzten. Und du willst vielleicht in diesen Karawanken-Express mit Urbas und Jeglic vielleicht jemand Neues ausprobieren da rein. Nino Kinder hat da ja bisher mitgespielt. Und also in dieser Reihe eben für Miha Verlitsch. Also ich habe keine Ahnung, was man genau damit bezwecken will. Vielleicht will man ein kleines bisschen Tiefe da hinbekommen bei den Bremerhavenern. Also das glaube ich schon. Und wenn du dann jemanden hast, von dem du glaubst, der passt in dein Team, dann nimmst du den. Der spielt, kommt übrigens aus Las Vegas, aus Henderson Silver Knights. Also das ist direkt neben Las Vegas, ein Vorort, glaube ich sogar, von Las Vegas. Und da hat er gespielt.
Dann schauen wir mal, ob er Glück im Spiel hat und dem Bremerhavener weiterhelfen kann. Wir schauen mal ganz schnell in die Kabine und dann starten wir ins erste Drittel, sprechen über die CHL, über den nächsten Gegner und auch den Ausblick in der Liga für die Adler. Das Bulli geht in die Schweiz an, hier. Die Adler Mannheim treffen im nächsten Spiel auf die Lakers, wo du gerade von Vegas sprichst, dann schauen wir mal zu den Lakers. Aber es sind nicht irgendwelche Lakers, die den Basketball werfen, sondern das sind die Rapperswil Lakers aus der Schweiz. Ich weiß selbst zur aktiven Zeit, gegen Schweizer Mannschaften hast du oft nicht ganz so gerne gespielt, weil die ja doch läuferisch unglaublich stark sind, auch ein sehr, sehr gutes Spielverständnis haben. Da tun sich deutsche Mannschaften bekanntlich schwer. Zwei Fragen, Anti, wie siehst du den kommenden Gegner in der CHL und beschäftigen sich die Adler jetzt schon mit dem oder guckt man dann doch erstmal auf das nächste Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers?
Also als allererstes guckt man jetzt auf morgen auf Nürnberg und wird sich sagen, komm, Rapperswil, das ist Mitte November, da gehen wir erstmal als erstes nach Rapperswil, kurz nach der Deutschlandcup-Pause, also bevor dann die DL wieder losgeht, das Spiel in Rapperswil. Dann wird man sich so erst anfangen, in der Deutschlandcup-Pause darauf dann ein bisschen mehr vorzubereiten. Es macht keinen Sinn, jetzt schon darüber nachzudenken. Man nimmt es zur Kenntnis, schaut sich ein bisschen an. Teammanager Andrew Haar wird sich anschauen, wo ein Hotel ist, wie man das genau macht, von den Entfernungen her. Aber ansonsten macht das wenig Sinn, sich damit jetzt zu beschäftigen. Man nimmt es zur Kenntnis, schaut sich ein bisschen an, wo die ihre Stärken und Schwächen hatten jetzt während der Champions League-Saison. Aber dann wird man erst in die richtige, in dieses Pre-Scout, wird man dann erst wirklich eine Woche vorher gehen.
Also sagst du auch voller Fokus jetzt erstmal auf Nürnberg. Aber wie schätzt du das ein gegen eine Schweizer Mannschaft? Sagst du, hey, das ist ein dankbares Los? Oder muss man da schon wirklich sein, im Eishockey sagt man ja oft sein A-Game, also sein bestes Spiel bringen?
Das wirst du brauchen auf alle Fälle, aber ich sehe unsere Adler auch als ein Team, was läuferisch sehr stark ist, eines der besten Teams in der deutschen Eishockey-Liga, wenn nicht sogar läuferisch das beste Team. Du musst dir einfach nur mal zwei Jungs da rausgreifen. Nimmst du einen Chris Bennett, der unfassbar schnell ist, unfassbar viel läuft auch. Also es reicht ja nicht, wenn du schnell bist, sondern du musst auch wissen, wo du hinläufst und Chris Bennett weiß das. Dann hast du einen John Gilmore, der gestern im Übrigen auch Stürmer gespielt hat, hat dann eine Spieldauerstrafe bekommen, aber auch unfassbar stark und schnell mit den Schlittschuhen. Also das ist wirklich was eine Bereicherung im läuferischen Bereich für die Adler ist und entsprechend wird das Niveau natürlich auch besser in der Gesamtmannschaft, was das Läuferische angeht. Und von daher würde ich sagen, dass die Adler läuferisch mit einer Schweizer Mannschaft, zumindest mit Rapperswil, mithalten kann. Das auf alle Fälle.
Rapperswil ist aktuell Achter in der Schweizer Liga. Also bei 13 Spielen bisher 18 Punkte geholt, 34 zu 36 Tore. Also ich denke, dass dort bei dem kommenden Gegner der Adler auch einige Baustellen sind, die Adler-Coaches dann hoffentlich ausfindig machen werden, um da ja, ein gutes Spiel hinzulegen, definitiv, um auch in die nächste Runde einzuziehen. Weil ich finde, jetzt mit den K.O.-Spielen wird es erstmal richtig, richtig interessant in der Champions League. Das macht noch mehr Spaß. Ausblick, beziehungsweise, wir haben ja gesagt, wir sprechen auch ein bisschen übers Formbarometer. Die Adler sind aus meiner Sicht richtig, richtig gut unterwegs. Zuletzt gab es 5 Siege, angefangen mit dem Penaltysieg gegen Augsburg. Dann gab es in der Liga noch den Erfolg in Bremerhaven und gegen Ingolstadt, jetzt zweimal CHL. Also würdest du sagen, im Moment läuft es richtig, richtig gut?
Ja, was mich beeindruckt ist, dass du aus so einem kleinen Tief rausgekommen bist, dich rausgearbeitet hast. Du darfst nicht vergessen, ein bisschen Verletzungspech ist dabei. Plachter fällt aus, Schwartz wird 6 Wochen ausfallen, McInnis 3 Monate, Kühnhackl jetzt zumindest draußen, kommt vielleicht jetzt wieder in den nächsten 1-2 Spielen wieder zurück. Also er ist, wie man sagt, vielleicht angeschlagen, nicht so stark verletzt. Also du hast immer wieder Spieler, die ausfallen und trotzdem hast du es gut kompensiert. Gestern auch hast du Noel Safran mitgenommen, der normalerweise in Bietigheim ja unterwegs ist, ne? Der dort bei den Steelers in der zweiten Liga spielt, der war jetzt mit dabei. Dann hast du einen Proske geholt eben aus Iserlohn, der auch dann dir auch wirklich ein bisschen Energie bringt in dein Spiel. Also muss man wirklich sagen, dass das auch gestern wirklich gut geklappt hat. Du hast also in einem Spiel, wenn man das nur exemplarisch aus einem Spiel nimmt, im ersten Drittel bist du gar nicht so richtig ins Spiel reingekommen und hast dich dann reingearbeitet und hast das Ding gewonnen. Und so waren die Adler in den letzten Spielen, dass sie sich rausgearbeitet haben aus dieser Mini-Krise und entsprechend dann gegen Augsburg zu Hause dann eben 2 Punkte hat man gesagt, nur geholt haben. Aber das musst du dann erstmal machen. Du musst erstmal dahin kommen, dass du dann eben aus deinem Formtief dich raus grindest, rausarbeitest. Und das haben die Adler sehr gut gemacht. Deswegen sage ich, sind sie auf dem absolut richtigen Weg.
Du hast ihn vorhin schon mal angesprochen. Für mich einer, der absolut heraussticht aktuell, ist eben Chris Bennett. Das ist ein bisschen holprig gestartet, also es hat etwas gedauert, bis er getroffen hat. Und jetzt könnte man ein bisschen suffisant sagen, 11 Spiele in der Liga, 7 Tore, 0 Vorlagen. Kann der auch passen, der Junge?
Das ist eine gute Frage. Passen kann er, ich habe es schon gesehen. Ich war schon Zeuge von mehreren Pässen, die er gespielt hat. Ja, er ist einfach einer, der sehr schnell ist und die Scheiben schnell erobert und dadurch dann auch seine läuferischen Fähigkeiten einsetzen kann aus so einer Situation und dadurch dann natürlich auch oft dazu kommt, dass er dann eben durch seinen schnellen Antritt schnell vom Gegner wegkommt und in eine Situation kommt, wo er ein Tor schießt. Also eher weniger so einen schnellen Aufbaupass, sondern er bekommt so einen schnellen Aufbaupass, um dann 1-1 zu fahren in Richtung Tor. Also von daher ist seine Geschwindigkeit, die er aufs Eis bringt, natürlich ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass er mehr Tore hat als Vorlagen. Also seine erste Vorlage werde ich feiern auf alle Fälle.
Ja, das werden wir beobachten, Anti. Also das ist ja, ich finde sowas immer super. Es läuft richtig, richtig rund. Egal, wo du hinschießt, triffst du. Die Scheibe geht rein, aber sowas ist immer ein Joke, der in der Hockeykabine dann öfter mal kommt. Der kommt wirklich von allen Seiten, von den Trainern, von den Mitspielern, von den Betreuern. Auf Englisch heißt es dann mix in an assist. Also mix mal eine Vorlage rein zu deinen ganzen Toren. Und ich denke aber, dass er der Mannschaft aktuell richtig gut hilft. Oder ich bin mir sicher, dass er der Mannschaft richtig gut hilft. Es war auch schön gestern, dass er wieder einen Shorthander erzielt hat. Und du sprichst es an mit seiner Geschwindigkeit, wenn er die Scheibe erobert und dann sofort, während die Gegner in der Vorwärtsbewegung sind, dann da mit seiner Geschwindigkeit reinsticht und solche Lücken erkennt, sieht und dann auch verwandelt. Das ist Wahnsinn. Ausblick an die kommendes Wochenende. Du hast die Nürnberg Ice Tigers und du triffst dann auf die DEG. Da haben wir es ja gerade angesprochen. Wechsel auf der Co-Trainer-Position mit Mike Pellegrims. Da schauen wir, glaube ich, ein bisschen genauer drauf. Du fährst nach Düsseldorf. Pellegrims wird natürlich unfassbar motiviert sein. War ja zwischendurch, wo er in Mannheim entlassen wurde, hatte er ja keinen Job. Der war ja jetzt in Warteposition, im Wartezimmer, sagen wir es mal so. Er war im Wartezimmer gesessen und ist jetzt in Düsseldorf gelandet, wo er ja auch schon mal als Cheftrainer gearbeitet hat. Schätz mal für mich ganz kurz das kommende Wochenende ein. Normalerweise sagt man ja, okay, das sind zwei Gegner, die musst du schlagen. Definitiv, wie schwierig ist es jetzt aus diesem Champions-League-Erfolg mit auch dieser 3-Tage-Reise, die du jetzt ansprichst? Natürlich nehmen wir auch die Schlachtplatte dazu, die Jungs auch alle im Mangel haben. Wie schwierig ist es jetzt dann, anzukommen zu Hause am Donnerstag Nachmittag oder gegen Abend und dann den Schalter sofort wieder umzulegen, eine Nacht im eigenen Bett und dann wieder rein und sagen, okay, heute Nürnberg Ice Tigers, dann wieder in den Bus nach Düsseldorf? Ist das der anstrengendste Teil? Sind die zwei Spiele, wo du sagst, okay, das haben die Jungs eh drauf, aber ist es dann mehr die Reise, die Strapaze, Flieger, wieder in den Bus? Ist das ein Teil, wo du sagst, boah, die Jungs werden am Montag erstmal richtig durchschnaufen können?
Ja, definitiv. Ich habe gestern mit Wolfi und mit Holzi gesprochen, die beide gesagt haben, also das ist was, wo du jetzt halt einfach mal so ein bisschen die Arschbacken zusammenfetzen musst und sagen musst, okay, da müssen wir jetzt durch. Reisestrapazen wegen 2,5 Stunden, bist du 3 Tage unterwegs, also 2,5 Stunden Eishockey. Aber trotz alledem, du hast viel Positives erlebt und das ist jetzt einfach auch eine Sache, wo du einfach mental auch auf der Höhe sein muss und sagen muss, okay, jetzt wieder DEL, jetzt geht's gegen Nürnberg, wir wollen da oben bleiben, es ist uns wichtig, weiter da oben in der Tabelle zu sein, die Adler sind da momentan Zweiter, also dann kommt die Deutschland-Cup-Pause und dann können wir uns ausruhen. So ist momentan der Tenor in der Mannschaft, dass man einfach sagt, so, lass uns jetzt nochmal richtig darauf konzentrieren. Es sind wichtige Spiele für uns, damit wir da oben bleiben. Und das haben sowohl eben Holzi und Wolfi genau gleich gesagt. Also, dass man sich da einfach mental drauf einstellen muss. Der Körper läuft da schon irgendwie mit.
Und dass unser Körper nicht einfach nur mitläuft, gehen wir mal ganz schnell in die Drittelpause, Anti, und dann schauen wir mal auf die Lage der Liga.
Ja, dann gewinnen wir das Bulli, oder?
Bitte?
dann gewinnen wir mal das Bulli.
Gewinnen wir mal das Bulli und ich würde gerne mal mit dir in die bayerische Landeshauptstadt gucken, Anti. Und zwar nach München, aktuell Platz 9 nach 11 Spieltagen. Das sind 5 Siege, 6 Niederlagen. Und ich spreche gerne von Special Teams oder alle sprechen gerne von Special Teams, dass wenn du Spiele gewinnen willst, vor allem wenn du enge Spiele gewinnen willst, muss dein Special Team funktionieren. Dein Powerplay muss klicken, dein Unterzahl muss funktionieren. München ist aktuell im Powerplay auf Platz 1. 11 Tore bei 40 Möglichkeiten. Das ist ein Prozentwert von 27,5. Unterzahl auf Platz 5. Nur 4 Gegentore bei 35 Möglichkeiten. Das sind 88,57%. Das heißt, Special Teams klicken, funktionieren sehr, sehr gut. Allerdings funktioniert das 5 gegen 5 aktuell überhaupt nicht, Anti, in München. Wie schätzt du das ein? Wie siehst du da die Situation? Sagst du, okay, Geduld, Ulle, bleib ganz, ganz ruhig, Brauner, das hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Toni Söderholm ist neu. Oder ist das was, wo man jetzt sagen muss, oder müsste man vielleicht doch schon mal den Finger in die Wunde legen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es mehrere Seiten hat, das Ganze. Das ist einfach so, dass du siehst, dass Qualität in der Mannschaft da ist, weil du eben im Powerplay tatsächlich 27% hast. Das ist ein Traumwert, wo du sagen kannst, okay, damit in den Playoffs, wenn du mit so einer Quote in die Playoffs gehst, dann wirst du das eine oder andere Spiel auch so dann entscheiden können. Also ich denke, die größten Probleme hast du bei einem neuen Trainer, ein paar neuen Spielern, dass du alle irgendwo on the same page haben musst, also alle auf demselben Stand haben müsst. Und ich glaube, dass das einfach dauert, weil Söderholm versucht es ein bisschen flexibler zu spielen als Don Jackson. Nicht bei Don Jackson war es relativ einfach, 2 Vorchecker schnell versuchen, Scheiben zu erobern. Und bei Söderholm, er versucht auch manchmal einen Trap zu spielen, manchmal ein bisschen das Spiel zu verzögern des Gegners, ein bisschen Tempo rauszunehmen, das Tempo zu diktieren, und damit musst du ein bisschen variabler sein, um das hinzubekommen, und entsprechend muss die Mannschaft das noch lernen, und das ist ein großer Hinweis darauf, dass es noch eine Baustelle ist, wenn du bei 5 gegen 5 einfach die Tore nicht erzielst, beziehungsweise die Tore einfängst und dann bei Überzahlsituation beziehungsweise Unterzahlsituation eigentlich im Prinzip top in der Liga bist. Also das ist ein absoluter Hinweis darauf, dass du noch Zeit brauchst. Und Söderholm ist ein sehr fordernder Trainer. Er möchte, dass die Sachen auch so umgesetzt werden. Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler, der dann nicht hundertprozentig auch mitspielt, der so ein bisschen zu viel Freigeist noch ist und dadurch natürlich den Fünferverbund dann in den Spielen dann ein kleines bisschen, sagen wir mal, die Kompaktheit nimmt, und dadurch ist es halt sehr, sehr schwierig, dann Spiele zu spielen, wo du bei 5 gegen 5 dann auch den Gegner dominieren kannst.
Du hast 26 deiner 30 Gegentore hast du bei 5 gegen 5 kassiert. Das finde ich schon enorm witzig oder lustige Randnotiz dabei ist, dass die einzige Mannschaft, die mehr Gegentore bei 5 gegen 5 kassiert hat, Schwenningen ist. Und Schwenningen wird ja von Steve Walker gecoacht. Die haben 31 von 33 aus 5 gegen 5 kassiert. Also ja. Steve Walker hat ja unter Don Jackson gearbeitet und der hat sicherlich nicht diese Schwäche von Don Jackson mitgenommen, weil diese gab es bei Don Jackson nicht. Aber das finde ich schon eine witzige Randnotiz. Was ich in dem Zusammenhang interessant fand, Toni Söderholm hatte zuletzt mal ein Interview gegeben vor der Fernsehkamera und hat gesagt, wenn du einen Spieler in deiner Reihe hast, der nicht das macht, was er machen soll, spielst du in Unterzahl mit dieser Reihe, weil nur 4 Jungs dem nachgehen, was der Gameplan oder was die Vorgabe ist. Und er sagt, aktuell haben wir in 2 von 4 Reihen immer 1 bis 2 Jungs, die ihr eigenes Eishockey spielen. Also spiele ich mit 2 von 4 Reihen in Unterzahl. Das ist, finde ich, eine interessante Aussage, weil du hast ja immer mal wieder Jungs drin, die was versuchen, was probieren. Man sagt ja auch, das Eishockey ist ein Spiel, das Spiel besteht aus Fehlern. Wenn keiner einen Fehler machen würde, dann würde er ja auch keinen Torschuss des Gegners zulassen und nur perfektes Eishockey spielen. Aber diese Aussage fand ich fast schon etwas alarmierend, dass er da so detailliert ist und sagt, ich habe da Jungs, die nicht das machen, was die Vorgabe ist.
Du musst oder es aber auch ansprechen, so
glaube ich. Ich meine, er spricht ja schon perfektes Deutsch. Es ist jetzt nicht, dass du sagst, ja, okay, der Toni hat sich da vielleicht ein bisschen in der Übersetzung, in der Wortwahl vertan, sondern das ist ja schon eine Aussage, wo er schon mal öffentlich anmarkert, was da nicht so rund läuft.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass er es intern natürlich oft genug angesprochen hat. Ich nehme mal einen Spieler wie Austin Ortega daraus. Ja, einer, der wirklich, wenn er die Scheibe hat, ganz schnell Richtung gegnerisches Tor fährt und versucht dann da für Wirbel zu sorgen, hat einen guten Schuss in Überzahl und ist einer, der wirklich auch offensiv für viele eine Augenweide ist, aber halt eben ein Freigeist. Und er ist zum Beispiel einer, wenn du ihn in ein System pressen willst, dann kann es schwierig sein. Deswegen ist es ein Spieler, der vielleicht in eine andere Mannschaft dann besser passt, wo man ein bisschen freier spielen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass Austin Ortega nicht nach München passt, aber es ist zumindest so, Söderholm erwartet ein Mannschaftsspiel, was im modernen Eishockey, wenn du erfolgreich sein willst, auch unfassbar wichtig ist. Das ist unabdingbar. Da kann nicht einer sagen, nee, ich mache mein Ding, das geht nicht mehr. Früher war das ein bisschen anders, früher hat das ein bisschen besser so geklappt, aber und das ist genau das, wenn du dann wirklich streng dieses mannschaftliche System im Vordergrund hast, dieses Mannschaftsspiel und einer reißt da aus, dann ist genau das, was ich ja auch gesagt habe vorhin schon und was jetzt du Söderholm zitiert hast. Also das ist einfach so, das Spiel ist so dynamisch geworden, so schnell geworden, dass wenn du da nicht in diesem Fünferverbund mitmachst, dann nimmst du dich da raus und dadurch gibt's Lücken und der Gegner nutzt diese Lücken, um dann Tore zu erzielen.
Wir haben im Vorfeld gesagt, wir wollen mal so ein bisschen auf die Form der Mannschaft gucken. Wir haben im ersten Drittel gesagt, dass die Adler richtig gut unterwegs sind, eine super Form haben. Anti, jetzt gucke ich mal auf die Formtabelle. Die Formtabelle sagt dir immer, wie die Mannschaften in den letzten 5 Spielen performt haben. Also jetzt nehmen wir einfach nur die letzten 5 Spiele. Die Eisbären auf der 1, die Löwen Frankfurt auf der 2, Wolfsburg, Bremerhaven, Schwenningen. Und auf der 6 ist Augsburg, Anti. Die Adler sind im Formbarometer, nur was die Liga angeht, aktuell auf der 8. Also ich bin schon überrascht, muss ich echt sagen. Die Eisbären habe ich live gesehen am letzten Wochenende gegen München. Die spielen ein sensationell gutes Hockey aktuell. Aber Frankfurt, Wolfsburg, Bremerhaven, Schwenningen. Also da ist wirklich ein Aufwärtstrend. Jetzt auch die Augsburger Panther mit einem 6-Punkte-Wochenende. Da machen die Leute schon ihre Hausaufgaben.
Ja, und das sind ja auch die Zeiten jetzt, wo du dann halt eben auch dich findest. Guck dir Augsburg an. Ich will da jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber ich sag's mal so, dass man auf alle Fälle dort sagen kann, dass man auch 17, 18 Spieler integrieren muss nach wie vor und du brauchst eben deine Zeit. Und da kann man ja nicht sagen, ah ja, okay, du musst das ja dann in der Preseason machen, da musst du dich dann vorbereiten dann und dann muss alles klappen. Nee, du brauchst ja unter Echtbedingungen Spiele, also wirklich im Ligabetrieb, um dann noch zusammenzuwachsen. Und wenn du so 10, 15 Spiele mal hast, dann kann man einen Trend erkennen. Ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass die Augsburger da jetzt, wie du ja gesagt hast, jetzt auf laut Formtabelle, Formbarometer auf 6 sind, dass sie sich dann da irgendwie festbeißen. Die werden auch noch Spiele verlieren, keine Frage. Aber es ist zumindest ein interessanter Trend zu sehen. Und dann natürlich auch die Roosters, die wirklich auch Letzter sind, sind auch hier in diesem Formbarometer Letzter. Der Vizemeister, Drittletzter, Düsseldorf, Vorletzter. Also du siehst hier schon einen Trend in der Tabelle, nämlich die Jungs, die nämlich überhaupt nicht performt haben bisher und die, die so ein bisschen Schwankungen drin haben, die jetzt ein paar Spiele gewonnen haben oder jetzt ein paar Spiele verloren haben, wie zum Beispiel die Kölner, die ja eigentlich stark begonnen haben und alle gesagt haben, ja, Kölner ein Mitfavorit, momentan spielen sie nicht wie ein Mitfavorit.
Nee, du sprichst es an, die Kölner Haie sind in der Gesamttabelle auf der 7, aber im Formbarometer sind sie tatsächlich auf der 11. Die haben in den letzten 5 Spielen nur 5 Punkte geholt. Andi, ich war recht gut in Mathe, das heißt im Schnitt 1 Punkt. Und ja, knapp davor steht eben München und dahinter, du hast es angesprochen, der Vizemeister Ingolstadt und ganz hinten die DEG und die Iserlohn Roosters. Die Iserlohn Roosters aus den letzten 5 Spielen lediglich einen Punkt. Ne? Das ist schon
28 Tore in den letzten
7 zu 28, ja, das sind nicht mal 2 Tore im Schnitt, die du erzielt hast. Das ist schon sehr, sehr alarmierend. Wer überhaupt keine Schwankungen hat, wer immer konstant ist, wer immer oben mit dabei ist, das sind wir beide, das ist ganz klar. und dass wir unsere Leistungskurve auch halten können, Anti. Keiner weiß es besser als ich. Die Muskeln wachsen nur, wenn man regeneriert. Im Training müssen sie powern und abrufen, aber wachsen können sie nur, wenn du mal einen Pausetag einbaust. Und wir beide gehen jetzt mal ganz schnell in die Kabine, dass wir das Formbarometer oben halten können.
Bulli gewinnt in die zweite Liga jetzt, oder?
Bulli gewinnt absolut in die zweite Liga. Wir überspringen mal aktuell den Tabellenführer, die Kassel Huskies, und gucken mal ein bisschen intensiver nach Kaufbeuren, Selb und Regensburg, Anti. Das ist nämlich der zweite, der dritte und der vierte. Und da muss ich sagen, in der DEL 2 gibt es ja schon ein paar Heavyweights, ein paar Schwergewichte, auf die wir so gerne gucken. Das ist eben mit Ravensburg, Krefeld. Du hast vorhin auch die Bietigheim Steelers angesprochen. Das sind welche, die straucheln, aber ist das so jetzt aktuell die Möglichkeit und die Chance auch mal für die Teams, die keiner so auf dem Zettel hat, dann einfach zu sagen, hey, wir performen jetzt mal still und heimlich und spielen uns da ganz oben in der Tabelle fest?
Ja, weil du ja natürlich auch die Punkte jetzt, die du jetzt bekommst, nicht mehr weggenommen bekommst, ne? Also du brauchst die, um in den Playoffs irgendwie mitspielen zu können, um in den Top 10 zu sein. Und deswegen musst du natürlich auch die Situation nutzen, wenn jetzt Krefeld nicht so performt, wie sie sollen. Bad Nauheim ist Vorletzter momentan. Die sind Vizemeister von letztem Jahr. Klar, ein bisschen überraschend Vizemeister, aber trotz alledem, dann hast du Bietigheim als Absteiger aus der DEL. Die, bei denen funktioniert momentan gar nichts. Und wenn es da nicht läuft, dann guckst du halt, dass du dann eben deine Spiele gewinnst, deine Punkte jetzt schon mal holst, um da oben möglicherweise dann auch, ich sag's mal so, Selb und Regensburg wird nicht an 3 und 4 bleiben, aber momentan sind sie da und momentan genießen sie es, dass alles gut läuft und dann auch, dass sie eben dann auch ihre Punkte haben, dann um unter den Top 10 zu bleiben, weil das ist das Ziel von denen. Auch die Lausitzer Füchse übrigens auf 5, das ist auch nicht so schlecht für ein kleines Team, da wirklich die jedes Jahr ums Budget kämpfen und dann, wenn du jetzt momentan Fünfter bist, da zeigst du schon, dass du einiges richtig machst, aber man sieht aber auch zum Beispiel an Landshut, Landshut war da vor dem Wochenende noch da ganz vorne mit dabei und plötzlich sind sie Zehnter, haben 2 Spiele hintereinander verloren und dann bist du auf einmal Zehnter. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal darüber, dass wenn du dir anschaust, der 10. Platz, 16 Punkte, Kaufbeuren als Zweiter mit 19 Punkten. Das sind 3 Punkte. Also wir sind nach wie vor dabei. Wir haben es schon 2-3 Mal gesagt, aber es ist immer noch so und das macht es so wirklich spannend und interessant. Du outest dich ja immer als großer DEL-2-Fan und das lässt mich auch ein großer DEL-2-Fan sein, dass es eben so wahnsinnig eng ist. Und die Kassler, die eigentlich momentan der absolute Top-Favorit sind, die haben auch nur 3 Punkte mehr als Kaufbeuren. Also die haben sich auch noch nicht so richtig abgesetzt.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich dachte, du baust meinen Lieblingsspruch ein. Ich sage ja immer, die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans am Ende der Saison nicht mehr einfahren.
Wollte ich
aber
dir
du
lassen.
Hast
den
super,
wollte ich dir
du
lassen.
Du hast es wirklich super analysiert. Und tatsächlich sind es zwischen Kassel und Kaufbeuren nur 2 Punkte, die da Unterschied sind. Und wenn du dich jetzt heute feierst und sagst, Kaufbeuren geht als Tabellenzweiter in das nächste Spieltagswochenende, da sind ja wirklich nur 3 Punkte Unterschied bis zur 10 und 4 Punkte Unterschied, bis du in der Relegation spielen musst aktuell. Mhm. Also da ist die DEL 2 unfassbar spannend. Und an dem Beispiel, das du gesagt hast mit Landshut, ist es schon enorm. Aber auch da im Formbarometer, ich sag's ja immer wieder, ich bin ganz großer Starbulls-Rosenheim-Fan, die sind im Formbarometer hinter Selb, sind die Zweiter als Aufsteiger aus den letzten 5 Spielen an die 11 Punkte geholt. Und das ist aber sowas, wo du sagst, okay, die haben nicht lange gebraucht, sich in der DEL 2 zurechtzufinden und sich da zu akklimatisieren. Weil wenn du in 5 Spielen jetzt 11 Punkte holst, nach insgesamt, so alt ist der Liga-Alltag da ja auch noch gar nicht, nach insgesamt 11 Spielen, Anti, dann ist das schon ein Ausrufezeichen. In der Gesamttabelle haben sie sich auf einem Playoff-Platz aktuell auf der 7 eingefunden. Aber wir haben ja auch schon gesagt, es ist sehr, sehr eng. Aber das finde ich gut, dass da keiner so richtig rausrutscht und rausfällt. Oder müssen wir uns Angst um die Bietigheim Steelers machen? Und werden die zur Fahrstuhlmannschaft? Gehen die von oben runter, wie sowas im Fußball ja auch ab und zu mal passiert?
Wow, also momentan sieht es zumindest so aus. Also der Trend ist nicht der Friend. Also das muss man schon sagen. Bietigheim hat ein kleines bisschen aufgeschlossen, muss man sagen. Also die haben jetzt nur noch 4 Punkte auf Bad Nauheim, die Vorletzter sind. Also Vielleicht hat der Trainerwechsel was gebracht. Also Danny Noth, haben wir ja schon gesagt, hat dort übernommen, sportlicher Leiter und jetzt auch Trainer. Und vielleicht schafft er da den Turnaround, aber die müssen sich wirklich fangen, weil du kannst nicht sagen, naja, wir werden da schon irgendwann rauskommen. Nee, der Kampf, da fängt jetzt schon an.
Und weißt du, warum wir beide nie zur Fahrstuhlmannschaft werden, Anti? Das kann ich dir auch beantworten, weil wir immer die Treppen nehmen. Das kann uns nie passieren, dass wir im freien Fall durchfliegen, sondern wir wollen, wenn wir nach oben wollen, Anti, wir nehmen immer das Treppenhaus.
Es geht und langsam nach oben und langsam nach unten.
Langsam nach oben und langsam nach unten, genau. Und dementsprechend würde ich sagen, wir müssen uns auf das Wochenende vorbereiten. Es wird hart, es wird intensiv, es wird spannend und dementsprechend höre ich auch schon die Schlusssirene, dass wir uns regenerieren können, ausruhen können. Aber einen haben wir noch, ne? Einen legen wir noch oben drauf. Eine kleine Ehrenrunde gibt's noch. Anti, und jetzt werde ich da mal intensiv mal meinen Finger da bei dir tatsächlich in die Wunde legen. Und wenn ich von Wunde spreche, du bist im Stadion SAP Arena, kommentierst das Spiel für das Webradio, für Radio Regenbogen zwischen den Adler Mannheim und den Augsburger Panthern. Dann gibt's einen harten Check vor der Bande der Adler Mannheim zwischen Dennis Reul und deinem Sohnemann Sam Soramis. Der geht dann schmerzverzerrt in die Kabine und hat sich, Anti, darf man das live sagen, Oberkörperverletzung, oder darf man detaillierter werden, was da genau ist oder was ist nach außen kommuniziert?
Nach außen ist Oberkörperverletzung tatsächlich kommuniziert. Also die Rippen gehören ja zum Oberkörper, sage ich mal so.
Okay, vielen Dank.
Das habe ich in der Schule gelernt übrigens, Biologie, da war ich gar nicht so
schlecht. Wahnsinn. In welcher Gemütslage, mit welcher Stimmung, mit einer oder zwei Fäusten in der Tasche geht ein Anti Soramis dann das nächste Mal, wenn ihm ein Dennis Reul im Gang entgegenkommt, auf ihn zu? Was spricht man da? Wie empfindest du das? Sagst du, hey Robo, guter Check, hättest du aber auch einfach nur den Puck spielen können. Nimmst du das dann ein bisschen persönlich? Nimmst du das einfach sportlich? Wie triffst du dann auf, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, dem Dennis Reul, dem knall ich jetzt eine. Also da brauchen wir ja nicht anfangen. Ich glaube, das wäre vermessen.
Ich habe mein Testament noch nicht geschrieben, das kann ich nicht machen.
Wie gehst du da auf Dennis Reul zu? Sagst du dir dann vielleicht im Vorfeld, Mensch, wenn ich den Robus nächste Mal sehe, dann sage ich das und das? Oder was ist da in dir vorgegangen?
Also beim Spiel selbst ist es so, du siehst, okay, oh wow, das war ein harter Check, fairer Check, ein bisschen unglücklich gegen die Bande gekommen, dann siehst du so, wie dein Sohn, du kennst jeden Move von ihm, was er macht, wie er auf was reagiert, und dann siehst du, geht er zur Bank und ist so in sich gekauert ein bisschen, und dann geht's auch in die Kabine und dann denkst du so, oh, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Dir gehen so viele Sachen durch den Kopf, und dann ist ja da noch 10 Minuten zu spielen gewesen oder knapp 10 Minuten zu spielen gewesen da im ersten Drittel, und dann bist du nicht so ganz bei der Sache beim Kommentieren, muss ich ehrlich sagen. Du denkst dir da halt, ja, hoffentlich ist da nicht so, hoffentlich keine lange Verletzung und. Naja, wie auch immer. Und dann nach dem Spiel habe ich den Robo tatsächlich noch gar nicht getroffen gehabt, aber dann ein paar Tage später haben wir uns dann gesehen, und dann hat er gleich gefragt, wie geht's Sam? Der hat mir auch geschrieben gleich und hat gesagt, tut mir leid. Aber auf der anderen Seite hat der Robo auch gesagt, und so sehe ich es auch, hat er gesagt, ich habe ihn gesehen, ich wollte ihn checken, ich musste ihn checken, dass er da nicht an mir vorbeikommt an der Bande und dass es eine gefährliche Situation gibt. Also deswegen habe ich es gemacht. Verletzen wollte ich ihn natürlich nicht, und ich habe dann scherzhaft zu ihm tatsächlich gesagt. Und zwar, das war ganz witzig, der Corbinian Holzer hat mich in einer anderen Situation, lief da hinter mir, da waren wir in Bremerhaven, lief dann hinter mir, und dann fragte er mich so, ja, wie geht's denn dem Sam? Und dann sage ich, ja, ganz gut, der Robo ist ja ein bisschen in die Tage gekommen, der ist ein bisschen älter geworden, der zieht nicht mehr seine Checks so richtig durch, deswegen ist der Sam schon bald wieder fit. Und der Robo saß dann hinter mir und hat sich dann so zu mir vorgebeugt und hat dann halt so gelacht und hat gesagt, naja. Also ja, man macht dann schon so seine Witze. Oder jetzt beim Flug zum Beispiel nach Košice hierher, saß der auch hinter mir, und dann sind wir aufgestanden und mein Handgepäckstück war da oben überm Robo. Und der hat es dann für mich rausgenommen und hat es mir gegeben und hat gesagt, ja, hier deine Tasche. Dann habe ich gesagt, Robo, du bist gar nicht so ein schlechter Mensch, auch wenn du meinen Sohn so zusammengefahren hast. Also so sind die Gags dann immer wieder. Und also ich nehme es ihm natürlich überhaupt nicht übel, weil ich weiß, im Eishockey kann sowas passieren, und ich weiß, dass der Robo das niemals extra gemacht hat. Von daher ist es absolut okay, sowas kommt vor. Im Finnischen gibt es ein Sprichwort, man sagt, Joka leikin ryhtyy se leikin kestäköön. Und dabei sollte man es lassen.
Genau, dabei sollten wir es belassen. Ich hätte dir jetzt angeboten, wenn du doch noch irgendwie was vorhast, uns dem Robo heimzuzahlen. Ich bin heute nicht erreichbar. Ich hätte dir nicht zur Seite stehen können. Aber nee, das ist schön, dass du das Ganze dann auch sportlich siehst. Und es ist auch gut, dass es nicht allzu schlimm ist beim Sam, dass er da bald wieder fit ist. Und ja, in dem Sinne schauen wir auch, dass wir fit bleiben, dass wir dem Dennis Reul aus dem Weg gehen, wenn es um intensive Zweikämpfe geht. Weiterhin unser Formbarometer halten. Und Anti, bitte denk dran, immer die Treppe nehmen, steig nicht in den Fahrstuhl, weil da kann es ganz, ganz schnell steil nach unten gehen.
Sehr guter Tipp.